Liebe Gemeinde, manche Leute lieben es, wie man so schön sagt, Wasser in den Wein zu gießen. Das ist eine sehr anschauliche Redewendung. Das heißt, einer gießt Wasser in den Wein, er meldet Bedenken an, er macht auf bestehende Probleme aufmerksam. Er achtet darauf, dass eine Sache nicht besser erscheint, als sie wirklich ist. Also angenommen, jemand würde eine sehr optimistische Sicht der wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2015 zeichnen, dann hieße Wasser in den Wein zu gießen, dass einer sagt, ja, aber man muss auch bedenken, wie unsicher die Situation in Griechenland ist und was die Rubelkrise in Russland alles bewirken kann und wie das mit Inflation oder Deflation weitergeht. Also wollen wir das mal nicht zu optimistisch sehen. Oder zwei kommen aus einem Konzert, sagen wir aus einer Aufführung des Weihnachtsoratoriums. Und der Erste ist total begeistert und sagt, was für eine herrliche Stunde wir hier erlebt haben. Das Weihnachtsoratorium ist ja ein bisschen länger als eine Stunde. Und wie ergreifend das gewesen ist. Und der Nächste sagt dann, ja, tut mir leid, ich muss ja ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Die Altistin hatte leider eine Reibeisenstimme und der Chor kam mit den Einsätzen oft zu spät. Wasser in den Wein gießen. Manchmal ist das nötig, um eine realistische Sicht der Dinge zu bekommen. Das ist nicht immer schlecht. Manchmal muss man Wasser in den Wein gießen, um eine einseitige Schönfärberei zu vermeiden. Bei anderen ist es aber auch so eine Angewohnheit, dass sie immer und überall Wasser in den Wein gießen, dass sie an allem rummäkeln, dass sie überall, Vorsicht, jetzt kommt das nächste Sprichwort, ein Haar in der Suppe finden. Und im Allgemeinen, denke ich, bekommen wir Menschen das ganz gut hin, wenn wir uns etwas Mühe geben, Wasser in den Wein zu gießen. Das ist nicht besonders schwierig, auch wenn es manchmal nötig ist. So, ganz anders ist es nun in unserem Bibeltext. Da passiert das Gegenteil. Und da passiert mehr als das Gegenteil. Da wird nicht Wasser in den Wein gegossen, sondern da wird aus Wasser Wein gemacht. Wie gesagt, Wasser in den Wein gießen kann jeder. Aber Wasser zu Wein machen, das kann nur Jesus. Und deshalb ist das so ein außergewöhnlicher Vorgang. Auch damals waren die Leute, die das miterleben durften, völlig perplex, völlig erstaunt. Die konnten das überhaupt nicht einordnen und erklären. Und manche Theologen haben sich dann später gefragt, warum Jesus sich denn mit so profanen, weltlichen Dingen wie Getränken abgegeben hat. Und dann auch noch mit alkoholischen Getränken, also das ist nicht mal pädagogisch wertvoll. Die Theologen haben dann auch gleich wieder Wasser in den Wein gegossen, in den aus Wasser gemachten Wein sogar. Nun, wir sind ausgerechnet in der Adventszeit auf diesen Bericht gestoßen, weil er ein wichtiges Licht auf das Verhältnis zwischen Jesus und seiner Mutter Maria wirft. Damit schließen wir unsere kleine Predigtreihe ab. Legenden über Maria und was die Bibel wirklich über sie lehrt. Das ist heute der vierte Teil. Die anderen können Sie nochmal nachhören, wenn Sie möchten, über beg-hannover.de. Und die Legenden, die wir gesehen haben, waren ja zahlreich. Also zum Beispiel die Legende, dass Maria vom ersten Moment ihres Lebens vor der Erbsünde bewahrt gewesen sei, dass sie sündlos geboren wäre, also quasi schon als Christ geboren und sündlos gestorben und sündlos geblieben. Oder dass Maria unmittelbar nach ihrem Tod sofort leiblich in den Himmel aufgenommen wurde, also dass sie nicht erstmal verwest ist, sondern sofort in den Himmel aufgenommen wurde und dort jetzt als Himmelskönigin residiert. Oder die Legende, Maria sei eine Mittlerin geworden zwischen Gott und den Menschen und würde jetzt im Himmel, auch für uns, wenn wir uns an sie wenden, ein gutes Wort einlegen bei Jesus. Oder die Legende, Maria sei Zeit ihres Lebens immer Jungfrau geblieben und habe keine weiteren eigenen Kinder bekommen. Wie das ja auch in der römisch-katholischen Tradition gelehrt wird. Und die Tatsachen, haben wir gesehen, sind anders. Ja, Maria hat eine spezielle Stellung in der Heilsgeschichte Gottes. Ja, Maria ist wirklich als Jungfrau schwanger geworden durch ein Wunder. Das haben wir gesehen in Lukas 1. Ja, sie hat wirklich Gottes eigenen Sohn zur Welt gebracht. Ja, dieses Wunder ist auch mehr als 700 Jahre zuvor durch die Propheten angekündigt worden. Durch Jesaja 7 vor allem, das hat Bruder Donner ja auch schon erwähnt. Das ist alles richtig. Und ja, bis zur Entbindung von Jesus ist Maria auch Jungfrau geblieben. Aber danach hat sie mit Josef eine ganz normale Ehe geführt und noch etliche Kinder, eigene Kinder auf natürlichem Wege empfangen und geboren. Und die sind dann alle zusammen mit Jesus in einer Familie aufgewachsen. Das haben wir letzten Sonntag gesehen. Das ist die wirkliche, die historische Maria, so wie wir sie in den biblischen Quellen finden. Nun, Sinn und Zweck unserer Predigtreihe ist ja nicht in erster Linie eine historische Aufklärung über Maria. Das ist quasi ein Nebenprodukt. Ist auch wichtig. Aber die entscheidende Frage für uns ist, was können wir von Maria lernen? Gott hat uns diese Texte in der Bibel ja nicht nur gegeben, damit wir die Historie richtig einordnen können, das auch. Sondern Gott hat uns diese Texte gegeben, weil wir ihn dadurch besser kennenlernen sollen. Denn auch die Berichte über Maria sollen ja dazu dienen, dass wir Jesus besser kennenlernen und im Glauben an Jesus und im Vertrauen zu Jesus wachsen. Und da konnten wir von Maria vieles lernen, was Glauben bedeutet und Gehorsam gegenüber Gott. Was es heißt, sich bereitwillig in Gottes Pläne zu fügen mit meinem eigenen Leben. Was es heißt, sich als Sünder vor Gott zu erkennen und um seine Vergebung zu bitten. Und dann hatten wir letzten Sonntag an Maria auch gesehen, wie leicht man sich als frommer Mensch über seine eigene Situation täuschen kann. Da hatten wir Maria auf ihrer Reise von Nazareth nach Jerusalem begleitet, anlässlich des Passafestes, als der 12-jährige Jesus plötzlich in der Reisegruppe fehlte. Sie erinnern sich noch dran. Und da hatten wir unsere Lektion in diese beiden Merksätze gefasst. Erstens, man kann sich Jesu Nähe sicher sein und ist trotzdem ohne ihn unterwegs. Und zweitens, man kann Jesus kennen, in Anführungsstrichen, und ihn trotzdem nicht wirklich verstanden haben. Und Sie erinnern sich noch, bei der Jerusalem-Reise war Jesus 12 Jahre alt gewesen. Da war die sogenannte heilige Familie noch komplett. Es ist übrigens das letzte Mal, Lukas 2, letzte Woche, dass wir etwas über Josef hören, den Adoptivvater Jesu. Und dann schweigen die Quellen insgesamt über die nächsten 18 Jahre. Was da im Einzelnen passiert mit Jesus, das wissen wir nicht. Irgendwann muss Josef gestorben sein. Denn als Jesus dann mit circa 30 Jahren öffentlich auftritt, da lesen wir überhaupt nichts mehr von Josef. Als Jesus öffentlich in das Geschehen eingreift, ist von Josef nie mehr etwas zu hören. Wohl von Maria, wohl von den anderen Kindern, aber nicht mehr von Josef. Das ist ein interessanter Befund. Und möglicherweise hatte Jesus als der Erstgeborene auch zwischenzeitlich die Zimmermannswerkstatt übernommen. Das ist gut denkbar. Und dann erleben wir Mutter und Sohn noch einmal ausführlich zusammen in unserem Predigtext heute Morgen. Johannes 2, Vers 1 bis 11. Und dann taucht Maria nochmal in Johannes 19 auf am Kreuz. Inzwischen ist Marias Sohn ein erwachsener Mann. Und für Maria muss es schwer gewesen sein, ihr persönliches Verhältnis zu Jesus richtig einzuordnen. Als Mutter, das muss man sich mal vorstellen. Das war ja doch eine einzigartige Situation. Und trotzdem können wir an dem Verhältnis, das Maria zu Jesus hatte, etwas über unser Verhältnis zu Jesus lernen. Und darauf wollen wir heute Morgen besonders achten. Danach wollen wir heute Morgen besonders fragen, was können wir an dem Verhältnis zwischen Jesus und Maria über das Verhältnis zwischen Jesus und uns lernen? Das ist die Aufgabe heute Morgen. Und darum lautet das Thema unserer Predigt auch, unser Verhältnis zu Jesus, ein Geheimnis. Unser Verhältnis zu Jesus, ein Geheimnis. Und wir lesen gemeinsam diese 11 Verse aus dem 2. Kapitel des Johannesevangeliums. Und am dritten Tage, nachdem was vorher geschildert wurde, war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu ihn an, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und ich wusste, woher er kam, Die Diener aber wussten, dass sie das Wasser geschöpft hatten. Ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. In Kapitel 2 beginnt der öffentliche Dienst unseres Herrn. Und das erste Ereignis, bei dem Jesus seine Ausnahmestellung öffentlich beweist, also gewissermaßen der Ausgangspunkt seines öffentlichen Dienstes, ist ausgerechnet eine Hochzeit. Damit macht Jesus gleich deutlich, er steht zu seiner Schöpfungsordnung, zu Gottes Schöpfungsordnung. Das ist auffällig. Der erste öffentliche Auftritt Jesu erfolgt bei einer Hochzeit. Das ist eine gute Nachricht auch für alle die unter uns, die zum Beispiel im nächsten Jahr ihre Hochzeit planen. Das ist im Sinne von Gottes Schöpfungsordnung. Das hat Jesus auch durch diesen Auftritt besonders geadelt. Die Hochzeit, die Ehe. Und etwa im Unterschied zu Johannes dem Täufer, der ja als Asket eine lange Zeit über in der Wüste lebte, tritt Jesus bei dieser Hochzeit auf und sorgt dafür, dass sie erfolgreich bis zum Abschluss verlaufen kann. Und Johannes berichtet diesen Anfang fast beiläufig. Das sieht alles nach einer normalen Familienfeier aus. Dort in Kana, etwa 14 Kilometer nochmal nördlich von Nazareth, also ziemlich im Norden von Israel. Nazareth lebt ja die Familie Jesu. In Kana war die Hochzeit. Zwischen Nazareth und Kana bestand wohl auch immer eine gewisse Lokalrivalität. In Kapitel 1 hatte Johannes schon von Nathanael erzählt, einem jungen Mann, der kam aus Kana, der war Jesus begegnet. Und dabei hatte Nathanaels Leben eine völlig neue Wendung bekommen, obwohl er erst sehr skeptisch Jesus gegenüber eingestellt gewesen war. Er war bekehrt worden, er gehörte jetzt zum Jüngerkreis und er gehörte dann zu den Pionieren der ersten Stunde. Und die ersten Worte von Johannes 2 erinnern nochmal an diese Begegnung 2 Tage vorher mit Nathanael. Und am dritten Tage heißt es, also was davor geschah, wird in Johannes 1, Vers 43 geschildert, diese Begegnung Philippus, Nathanael und wie Nathanael zum lebendigen Glauben an Jesus findet. Und am dritten Tag danach war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und zwar waren es wahrscheinlich die Jünger, von denen bis dahin im Johannesevangelium schon geredet wird, nämlich von Andreas, Simon Petrus, Philippus, Nathanael und Johannes. Also Jesus kam da wahrscheinlich nicht mit seiner ganzen Zwölfertruppe, sondern mit den Jüngern, die bis dahin schon geschildert worden waren, benannt worden waren in Johannes 1. Und die Brautleute dürften irgendwie zum Bekanntenkreis der Familie gehört haben. Maria hat möglicherweise in der Küche mitgeholfen. Jedenfalls hatte sie offensichtlich einen guten Überblick über die Getränkereserven, wie der Bericht hier zeigt. Hochzeiten in Israel waren ja in der Regel Großereignisse. Also man feierte nicht nur so 1, 2, 3 Tage, sondern oftmals eine ganze Woche. Das können sich alle, die das planen, nochmal überlegen, wie lange sie feiern wollen. Da konnte es schon mal passieren, dass der Wein ausging, dass den Gastgebern die Getränke knapp wurden. Das war auch eine Kostenfrage natürlich. Aber es war hochnotpeinlich. Und es konnte ein gesellschaftliches Problem werden. Wir wissen nicht, wie viele Tage diese Feier schon im Gang ist. Als Jesus und seine Jünger dann dazukommen, jedenfalls nimmt ihn seine Mutter irgendwann unauffällig zur Seite und weiht den Ältesten in das Problem der Gastgeber ein. Wie gesagt, Maria war mit denen möglicherweise verwandt. Und nun dürfte es nicht nur für Maria, sondern auch für uns überraschend sein, wie Jesus hier reagiert. Vers 4. Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da schlucken wir erstmal. Dieser Vers ist schwer verständlich auf den ersten Blick. Aber warum macht Jesus das? Warum reagiert er so? Aber dieser Vers öffnet sich, wenn wir näher an ihn rangehen. Jesus redet Maria nicht mit dem Wort Mutter an, sondern mit dem Wort Frau. Das ist das Erste, was sie auffällt, Gynai. Dieser Begriff ist in keiner Weise abweisend oder kalt, aber er ist eben auch nicht vertraut oder familiär. Das ist eher formell, höflich und signalisiert eine gewisse Distanz. Warum Jesus das macht, wird noch deutlicher, wenn man die nächsten Worte dazu nimmt. Was geht es dich an? Eine ganz eigentümliche Formulierung. Eine alte Übersetzung bei Luther hat mal gesagt, was habe ich mit dir zu schaffen? In der Tat schwingt in diesem Ausdruck eine freundliche, aber deutliche Korrektur mit. Das ist hier ins Griechische übersetzt. Aber dahinter steht eine im Semitischen, also im Aramäischen und im Hebräischen festgeprägte Redewendung. Und diese Redewendung bedeutet so viel wie, ja, das kann man gar nicht so richtig übersetzen, was mir und dir. Also man könnte übersetzen, was haben wir beide gemeinsam im Blick auf diese Sache, die du jetzt ansprichst. Diese klassische semitische Formulierung drückt Distanz aus. Das ist ja eigentlich gemeint. Einen Abstand zwischen wir reden hier nicht auf Augenhöhe, sagt Jesus damit. Das ist eigentlich gemeint. Was haben wir gemeinsam im Blick auf die Sache, die du jetzt ansprichst? Dazu passt ja auch, dass Jesus Maria nicht mit Mutter, sondern mit werte Frau anredet. Er sagt nicht einfach, Mama, jetzt sei mal geduldig oder so. Und das ist das Erste, was wir hier über das Verhältnis zwischen Maria und Jesus, beziehungsweise uns und Jesus herausfinden. Wir brauchen die richtige Distanz zu Jesus. Wir brauchen den richtigen Abstand zu Jesus. Sonst sagen wir immer, wir brauchen die richtige Nähe zu Jesus. Aber hier sehen wir auch das andere. Wir brauchen die richtige Distanz zu Jesus. Hinter dieser Formulierung steht diese hebräische Formel, die ein Getrenntsein, ein Geschiedensein, ein Unterschiedensein ausdrückt. Nicht auf gleicher Augenhöhe begegnen wir uns. Oder man könnte etwas umgangssprachlicher sagen, wir spielen nicht in derselben Liga. Das ist das Erste, was Maria hier erfassen muss, während sie Jesus gewissermaßen drängelt und sie sagt, Mensch, Sohn, tu was, tu was. Und damit bringt sie ja auch ihr Vertrauen zum Ausdruck. Das ist ja auch nicht schlecht, da kommen wir auch nochmal drauf. Und sie sagt, ja, dem Ältesten, dem wird schon das Richtige einfallen. Er wird es schon machen, er wird es schon richten, aber jetzt mach was, Junge. Und Jesus weist sie behutsam zurecht und sagt, Maria, du und ich, wir begegnen uns nicht auf gleicher Augenhöhe. Als ich das studierte, da musste ich an ein Interview denken, das der Boxer Arthur Abraham vor einiger Zeit gegeben hat, nach einem erfolgreichen Kampf. Da war er noch so ganz in der Euphorie des Sieges und sein Trainer stand auch mit am Interview-Tresen und der wurde auch mit befragt und sagte, ja, ich freue mich und ich danke meinem Freund Uli Wegner, der mich so gut darauf vorbereitet hat. Und sein Trainer Uli Wegner rief sofort dazwischen, Arthur, ich bin nicht dein Freund. Und er wollte seinen Boxer damit nicht bloßstellen. Ich meine, dieser Uli Wegner ist auch ein sehr direkter, krasser Typ. Er wollte seinen Boxer nicht bloßstellen, also sagte Arthur, ich bin nicht dein Freund, sondern er wollte schlichtweg sagen, hey, wir begegnen uns nicht auf Augenhöhe. Ich bin dein Trainer, ich bin immer noch dein Trainer. Und damit wollte er dem Boxer helfen, damit der ihn nämlich weiterhin als Trainer auch akzeptieren konnte, wenn er ihm in drei Wochen wieder sagen würde, hey, nochmal 500 Liegestütze. Darum geht's. Er wollte um des Boxers willen das Autoritätsgefälle ihm deutlich machen, dass er das nicht vergessen sollte. Und das ist der Vergleichspunkt hier. Jesus weist Maria behutsam, aber deutlich darauf hin. Maria, die entscheidende Beziehung zwischen dir und mir ist nicht die familiäre, sondern die geistliche. Die entscheidende Beziehung zwischen dir und mir ist nicht die zwischen Mutter und Sohn, sondern die zwischen Sünder und Retter. Maria, die entscheidende Verbindung zwischen dir und mir ist nicht die weltliche, sondern die ewige. Das meint Jesus hier. Und deswegen sagt er das so für uns auf den ersten Blick etwas erschreckend. Aber Maria wird in Zukunft Jesus nicht in erster Linie als ihren Sohn brauchen. Obwohl er bis ans Kreuz noch für sie als seine Mutter sorgt. Er befiehlt sie ja dann unter die Obhut des Johannes. Auch damit sie wirtschaftlich versorgt ist. Aber Maria wird Jesus vor allem als ihren Erlöser brauchen, als den Messias brauchen, als den Sohn Gottes brauchen. Und deswegen ist diese Distanz für sie nötig. Und in dieser Hinsicht steht Maria Seite an Seite mit uns. Auch in anderen Stellen fällt das auf, dass Jesus sorgsam darauf achtet, dass Maria durch ihre familiäre Bindung keinen Insider-Status hat. Das haben wir letztens schon gesehen. Ich darf nochmal an Markus 3 erinnern, wo Jesus sich in einem Haus befindet und predigt. Und dann kommt Maria mit den anderen Söhnen und will Jesus da rausrufen. Und die Leute sagen ihm, deine Mutter sucht dich, Markus 3. Und es kam seine Mutter, Vers 31, und Brüder standen draußen und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Also wer ist meine wahre Mutter, meine wahren Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und damit macht Jesus nochmal deutlich, die geistlichen Verbindungen sind wichtiger als die familiären Verbindungen. So wichtig die familiären Verbindungen auch sind und so sehr Jesus ja gerade die familiären Verbindungen auch dadurch würdigt und heiligt, dass er bei einer Hochzeit auftritt zum ersten Mal. Das ist ja unbenommen. Aber er macht hier deutlich, die geistlichen Verbindungen sind wichtiger als die Familienverbindungen. Wahrscheinlich, und das bitte ich Sie auch zu bedenken, war es menschlich gesehen für keinen anderen Menschen so schwer, diese Lektion zu lernen wie für Maria. Da sie ja diese spezielle Mutterverbindung zu Jesus auch hat, auch diese Mutterliebe. Das wird ja eine Mutter nie vergessen können. Das wird sie nie außer Acht lassen können. Für die ist ein Sohn immer ein Sohn. Meine Mutter hat mir, als ich noch ein junger Student war, das mal so gesagt. Und wenn du mal Bischof sein solltest, dann bist du immer noch mein Sohn. Nun bin ich glücklicherweise nie Bischof geworden, aber der Sohn meiner Mutter trotzdem geblieben. Das ist für eine Mutter immer so. Der Sohn ist immer der Sohn. Die Tochter ist immer die Tochter. Und das musste Maria aber begreifen. Menschlich wäre es für Maria wahrscheinlich naheliegender gewesen und leichter gewesen, die Stellung einzunehmen, die ihr der Katholizismus zugesteht. Also diese Sonderstellung, diese Mittlerin. Das wäre menschlich für Maria bestimmt leichter gewesen. Aber damit wäre sie heillos überfordert gewesen, weil sie Jesus genauso gründlich als Retter brauchte, wie wir auch. Und ihr Lieben, das ist das Erste, was wir von Marias Verhältnis zu Jesus für unser Verhältnis zu Jesus lernen können. Wir brauchen die richtige Distanz zu Jesus. Und ich will diesen Punkt lieber in der zweiten Person Einzahl formulieren. Also wenn Sie mitschreiben, schreiben Sie es lieber anders mit, weil es beim persönlichen Verhältnis zu Jesus ja immer um den Einzelnen geht. Du brauchst die richtige Distanz zu Jesus. Das ist der erste Punkt. Du brauchst die richtige Distanz zu Jesus. Du musst erkennen, wie groß und fundamental der Unterschied zwischen Jesus und dir ist. Das ist ein unendlicher qualitativer Unterschied. Denn nur wenn du das erkennst, wirst du von Herzen und demütig dich vor Jesus beugen können. Nur wenn du erkennst, wie groß diese Distanz ist, dieser qualitative Abstand zwischen Jesus und dir, wirst du dich vor ihm beugen als deinem König, ihn anbeten. Mit Ehrfurcht. Nur dann wirst du vor ihm knien als vor deinem König und dein Haupt vor ihm neigen als vor deinem Gott. Nichts liegt ferner als gleiche Augenhöhe zwischen Jesus und mir. Und deswegen sagt das schon der Prediger, also Salomo, Prediger 5, Vers 1. Sei nicht zu schnell mit deinem Munde. Also sei nicht zu oberflächlich. Und dann kommt dieser Satz, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Prediger 5, Vers 1, Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Vergiss das nicht. Vergiss nicht diese unendliche qualitative Distanz. Maria war sich in einer Sondersituation, diese Distanz zu sehen und zu verstehen. Aber bis heute kann das ganz leicht passieren, dass man nicht die richtige Distanz zu Jesus hat. Dass man sich nicht diesen unendlichen qualitativen Unterschied klar macht. Ein paar Beispiele. Letztes Jahr war das Kinderhilfswerk UNICEF in Schweden um Spenden. Und dann ließen die in Internetvideos Mahatma Gandhi, Mutter Teresa und Jesus gemeinsam auftreten. Und die saßen dann an einem gemeinsamen Tisch mit einem jungen Mann aus Schweden. Und die drei Prominenten lobten sich gegenseitig für ihre guten Taten. Mutter Teresa würdigte Mahatma Gandhi, Jesus lobt Mutter Teresa. Mutter Teresa gibt das Lob an Jesus zurück, was sie doch alles Gutes getan hätten, wie sie sich doch alle eingesetzt hätten. Und dann sitzt dieser junge Mann aus Schweden dabei und Jesus fragt ihn dann in dem Video, warum sitzt du hier eigentlich? Und er sagt, ja, ich habe über das Internet auf einen Werbebanner von UNICEF geklickt und das Hilfswerk dadurch finanziell unterstützt und dadurch zur Rettung von Kindern beigetragen und deswegen darf ich hier mit am Tisch sitzen. Und die Botschaft war, nie war es leichter, Gutes zu tun. Nie war es leichter, Mahatma Gandhi, Mutter Teresa und Jesus nachzueifern. Jetzt geht das schon per Spendenbanner übers Internet. Das Schlimme ist diese Vermenschlichung Jesu. Ja, er steht da schon mal neben Mahatma Gandhi und Mutter Teresa und dann sogar neben diesem jungen Schweden, dem er was gespendet hat. Vermenschlichung Jesu, es fehlt die Distanz. Und deswegen müssen wir auch vorsichtig sein, wenn so ein Promi sich mal positiv über Jesus äußert. Das kann ja sein, dass das ernst gemeint ist. Und es gibt manche Prominente, die wirklich gläubig sind. Aber wenn zum Beispiel Ottmar Hitzfeld, der frühere Schweizer Nationaltrainer, sagt, Jesus hat für mich Vorbildfunktion, er hat nie versucht, auf krummen Wegen sein Ziel zu erreichen. Dann haben wir Christen keinen Grund zu sagen, oh super, Ottmar Hitzfeld ist Christ. Weil er mal sagt, Jesus hat für mich Vorbildfunktion, er hat nie versucht, auf krummen Wegen sein Ziel zu erreichen. Jo gut, andere haben auch nicht versucht, auf krummen Wegen sein Ziel zu erreichen. Verstehen Sie, wir brauchen die richtige Distanz zu Jesus. Das reicht nicht, wenn einer mal was Positives über Jesus sagt. Das freut uns ja, wenn einer auf Jesus aufmerksam wird. Aber das reicht nicht. Oder denken wir an diese evangelikale Aktion What Would Jesus Do? Dieses Armband mit den vier Buchstaben WWJD. What Would Jesus Do? Da fehlt auch die Distanz. Jesus, das große Vorbild, und jetzt überlege ich in dieser Situation, was Jesus machen wird, und ich versuche es auch zu machen. Das ist gut gemeint. Aber es fehlt die Distanz zu Jesus, es fehlt diese Einsicht, ich kann gar nicht tun, was Jesus tat. Das ist die absolute Überforderung für mich. Ich brauche Jesu Vergebung, ich brauche Jesu Hilfe, ich will ihm nacheifern, ich will ihm dienen. Aber ich kann nicht nachmachen, was Jesus tat. Wir verlieren so leicht das Gefühl für diese unendliche Distanz zwischen dem Gottessohn, dem König, dem Retter, dem Messias und uns. Und am Rande der Hochzeit zu Kana wird deutlich, es genügt nicht, ein positives Verhältnis zu Jesus zu haben. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. John MacArthur hat mal über einen Kollegen, einen Pastor berichtet, der das so lässig sagte, wenn ich morgens beim Rasieren bin, und mich fertig mache für den Tag, dann kommt Jesus und legt seinen Arm um mich. Und John MacArthur hat hinzugefügt, wenn du, obwohl Jesus kommt, einfach in Ruhe dich weiter rasieren kannst, dann ist der da gekommen ist, bestimmt nicht Jesus. Stehen Sie? Wenn Jesus kommt, können Sie sich nicht einfach locker weiter rasieren oder frisieren oder was immer Sie morgens im Badezimmer tun, sondern dann würden Sie voller Schrecken alles beiseite legen. Und sich ganz auf ihn konzentrieren. Und es würde ein Schrecken ihnen in die Glieder fahren, wenn Jesus da plötzlich stünde. Und sie würden nur noch stammeln und sich vor ihm niederwerfen und sich wünschen, sie hätten jetzt ihre beste Garderobe an und wären in dem schönsten aufgeräumten Wohnzimmer, um ihn angemessen empfangen zu können. Wir brauchen die richtige Distanz zu Jesus. Und das will Jesus Maria lehren. Er will Maria helfen, diese heilsame Distanz zu finden. Und deswegen sagt er dann auch, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Über meinen Zeitplan, Maria, Vers 4b, über meinen Zeitplan kann kein Mensch verfügen. Auch kein mütterliches Drängen, auch keine noch so vermeintlich offensichtliche soziale Notwendigkeit. Und Maria erinnert sich in dem Augenblick bestimmt wieder an dieses Kindheitserlebnis 18 Jahre zurück, wo Jesus sagt, weißt du nicht, dass ich dort sein muss, im Tempel, wo mein Vater ist, was meines Vaters ist, dass ich in dem sein muss. Gott bestimmt meinen Zeitplan. Einige Ausleger vermuten, Maria wollte Jesus auch deshalb zu dieser Machttat drängen. Und das kann durchaus sein, damit endlich öffentlich deutlich würde, dass er der Messias ist. Also sie wollte ihn dazu drängen, sich jetzt durch ein Wunder öffentlich als Messias auszuweisen und zu erklären. Das ist gut denkbar. Denn Maria wusste ja, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und dazu wäre in der Tat eine große Menge von Wein genau das probate Mittel gewesen. Denn der Wein galt als ein Symbol der messianischen Heilszeit. Also wenn der Wein in Strömen fließt, dann ist Messiaszeit. So können wir das zum Beispiel nachlesen in Amos 9, Vers 13 und 14. Das sollten Sie unbedingt mal nachlesen zu Hause. Da heißt es, siehe, es kommt die Zeit, Amos 9, Vers 13, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen wird. Und die Berge werden von süßem Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Denn ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken. Ein rauschendes Fest als Zeichen der messianischen Erfüllung. Oder in Jesaja 25, Vers 6 steht, der Herr Zebaoth wird ein Mahl von reinem Wein machen. Oder 1. Mose 49, Vers 11, der Messias wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Also, das wäre ein probates Mittel gewesen, um zu zeigen, ich bin der Messias. Die Heilszeit ist eingeläutet. Maria kannte diese Stellen des Alten Testaments. Sie wollte Jesus vielleicht dazu drängen, sich jetzt öffentlich zu präsentieren, aber sie kann nicht darüber verfügen. Und dann sehen Sie genau hin. Dann ist es, als ob es bei Maria plötzlich Klick macht. Jesus sagt ihr das? Und wie reagiert sie? Vers 5. Erstaunlich. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Sie hat's kapiert. Das ist ein ungemein wichtiger Satz. In Vers 3 begegnet Maria Jesus als seiner begegnet Maria dem Jesus als seine Mutter und wird zurückgewiesen. In Vers 5 begegnet Maria dem Jesus als Glaubende und ihr Vertrauen wird belohnt. Sehen Sie den Unterschied? Das ist der Schlüsselvers. Jetzt hat sie es kapiert. Jetzt hat sie es akzeptiert. Jetzt hat sie es angenommen. Jetzt sagt sie, ja, Jesus, du wirst es schon richtig machen. Du weißt, wann deine Stunde ist. Und sie sagt zu den Dienern, macht alles, was er von euch will. Er weiß es. Er wird euch das Richtige sagen. Was für ein Umbruch. Schauen Sie, und es ist ja nicht so, dass Jesus sich nicht um ihr Anliegen kümmern will. Aber wichtiger als die Lösung unserer praktischen Probleme ist die Klärung unseres persönlichen Verhältnisses zu Jesus. Das ist einfach wichtiger. Das ist zentral. Und deshalb war das Erste die richtige Distanz. Aber dann, und das dürfen wir jetzt auch noch sagen, dann lernen wir hier am Beispiel von Maria auch ein Zweites über unser Verhältnis zu Jesus. Und das Zweite, was Sie sich aufschreiben können, lautet, du darfst Jesus alles sagen. Das ist das Zweite, was wir hier lernen. Das Erste war, du brauchst die richtige Distanz zu Jesus. Aber das Zweite, du darfst Jesus alles sagen. Er kümmert sich ja darum, nur eben zu seiner Zeit und auf seine Weise. Marias Fehler war nicht, dass sie Jesus um praktische Hilfe gebeten hatte. Das war nicht ihr Fehler, sondern Marias Fehler war, dass sie Jesus was vorschreiben wollte. Vor wenigen Tagen sagte mir ein Glaubensbruder am Telefon, ach, weißt du, ich habe manchmal Hemmungen, für mich selbst zu beten. Für andere, das ist ja gut, aber für mich selbst, ich habe manchmal Hemmungen. Und da habe ich ihm geantwortet, du, das brauchst überhaupt nicht. Du brauchst keine Hemmungen haben, Jesus für dich selbst zu bitten. Denn sein Wort fordert dich doch ständig dazu auf. Schüttet euer Herz vor ihm aus, ihr Leute. Psalm 62, Vers 8. Oder 1. Petrus 5, Vers 7, das habe ich auch zitiert. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Du brauchst keine Hemmungen zu haben, deine eigenen Sachen Jesus vorzubringen. Ja, natürlich sollst du für andere auch bitten, aber Jesus kümmert sich. Er will sich kümmern. Das ist das Zweite, was wir hier lernen. Du darfst Jesus alles sagen. Jesus kümmert sich ja sogar um die Hochzeitsgesellschaft. Das hätte für den Bräutigam ein übler gesellschaftlicher Makel werden können. Das hätte das Standing des jungen Ehepaares von Anfang an in der Öffentlichkeit dem Spottpreis gegeben. Ha, bei denen hat nicht mal der Wein gereicht. Sind wohl zu arm gewesen oder haben sich zu schlecht vorbereitet oder haben zu viele saufende Gäste da gehabt. Das wäre furchtbar gewesen. Und davor fürchtet sich wahrscheinlich auch Maria. Und Jesus sieht das. Jesus, ihr Lieben, Jesus kümmert sich um unsere praktischen Nöte. Und wer Wasser zu Wein verwandelt, der kann auch noch ganz andere Dinge ändern. Du kannst Jesus alles sagen. Und zu dem alles gehört eben auch das Irdische. Ihr Lieben, wie oft haben wir noch Wasser in unseren Krügen? Ich weiß nicht, welche Wasserkrüge du zu Hause stehen hast. Welchen Mangel? Welche ungelösten Probleme, welche unbewältigten Aufgaben. Aber Jesus kommt. Und Walter Lüthi hat das so schön gesagt in einer Predigt über diesen Text. Wenn Jesus sich um eine Hochzeit kümmert, dann kümmert er sich auch um unsere Ehen. Und er hat das dann in wunderbare Worte gekleidet. Ich will die hier einfach mal zitieren. Er sagt, hier bekommen wir auch wieder Zuversicht zur Ehe. Es leben viele Eheleute mutlos und glaubenslos nebeneinander. Ja, auch gläubige Eheleute, welche die Zuversicht zueinander schon längst verloren, ja schon vor Jahren verloren haben und sich nun so unter Seufzen, oft unter sehr stillem Seufzen, aber doch unter Seufzen nur noch dreinschicken und aufgehört haben zu glauben, dass es doch noch einmal anders werden könnte. So vielen möchte man anhaltend zurufen, haltet fest, lasst nicht los, lasst euch nicht fallen, geht zum rechten Fürsprecher, geht nicht zum Scheidungsrichter, geht zum rechten Fürsprecher, der sich nicht von ungefähr gerade an einer Hochzeit gezeigt hat und Wasser in Wein verwandelt hat und uns Mut damit machen will, noch einmal und dann noch einmal und wenn es ganz hinuntergeht bis an den Boden, noch einmal uns aufrichtet und uns Mut gibt zum anderen, auch wenn er umgefallen ist. Also der bei einer Hochzeit eingreift, um den Wein und das Getränk und die Feier zu retten, der wird erst recht auch eingreifen, wenn man ihn denn bittet, um Ehen zu retten, um abgestandenes Wasser einer Ehe wieder zu neuem beglückenden Wein zu verwandeln. Das gehört auch zum Verhältnis zu Jesus, zwischen Jesus und uns. Das gehört auch zum Geheimnis. Du darfst ihm alles sagen. Er nimmt sich deiner Sache an. Er nimmt sich auch deiner Ehe an. Er nimmt sich deiner Verzweiflung an. Und Marias Vertrauen wird nicht enttäuscht. Und das führt uns zum Letzten, was wir hier über unser Verhältnis zu Jesus lernen. Wir haben gesehen, erstens, du brauchst die richtige Distanz zu Jesus. Zweitens, du darfst Jesus alles sagen. Und drittens, was bleibt jetzt noch? Drittens, du kannst mit Jesu Schöpfermacht rechnen. Du kannst mit Jesu Schöpfermacht rechnen. Hier in Kana beantwortet Jesus noch nicht alle Fragen. Aber es blitzt bereits auf, was Johannes in der Einleitung seines Evangeliums, also ein Kapitel davor, so auf den Punkt gebracht hat, Vers 14. Das Wort ward Fleisch, also Gott wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit schon. Noch nicht in Vollkommenheit, weil er auch noch als Mensch da war. Aber wir sahen seine Herrlichkeit. Das blitzte schon auf, mitten in der schwierigen Realität dieser Welt. Und dann berichtet Johannes von 7 großen Zeichen, die Jesus innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes tat und die er innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes vollbrachte. 7 Zeichen bis Kapitel 11. Also Kapitel 2, das ist hier unser Zeichen, Wasser zu Wein. Kapitel 4, die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten. Kapitel 5, die Heilung eines Lahmen. Kapitel 6, die Speisung der 5000. Ende von Kapitel 6, Jesu Wandel auf dem Wasser. Kapitel 9, Heilung eines Blinden. Kapitel 11, Auferweckung des Lazarus. 7 Zeichen. 7 ist die Zahl der Vollständigkeit und der Vollkommenheit. Und diese 7 Zeichen wählt Johannes aus, um zu sagen, wir sahen seine Herrlichkeit. Er hat alle Macht. Er ist der Schöpfer. Du kannst mit Jesu Schöpfermacht rechnen. Und diese Wasserverwandlung, das war, wie wir in Vers 11 hier lesen, das erste Zeichen. Das erste von vielen, vielen anderen. Und in Johannes 20, Vers 31 wird ja Johannes sagen, auch Jesus hat noch viel, viel mehr Wunder getan, als hier in diesem Buch aufgeschrieben werden. Die Welt könnte die Bücher nicht fassen, wenn man alle Wunder erzählen wollte, die Jesus getan hat während seiner Erdenzeit. So großartig war es. So hell strahlte und leuchtete und glänzte und blitzte seine Macht. Aber diese 7 Zeichen habe ich aufgeschrieben. Als Zahl der Vollkommenheit. Und dann kommt nach der Auferstehung noch das 8. dieser besondere Fischzug dazu. Und das allergrößte Zeichen ist ja dann die Auferstehung, ist hier die Auferstehung selbst. Und hier bei diesem ersten Zeichen vor den Weinkrügen beziehungsweise den Wasserkrügen in Kana, da sehen wir den Mitschöpfer im Umgang mit den Elementen. Du kannst mit Jesu Schöpfermacht rechnen. Das heißt, der allmächtige Gott, der sich in der Krippe zum kleinen Kind macht, der kommt zwar äußerlich arm, aber in Wirklichkeit gehört ihm alles. Und das hat Johannes ja im Kapitel davor auch gesagt. Die Verse kennt ihr doch alle. Vers 10, Johannes 1, Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Er ist der Schöpfer. Und Vers 11, er kam in sein Eigentum. Warum kam er in sein Eigentum? Weil er es gemacht hat. Er ist der Schöpfer. Er hat das Element geschaffen und er kann es beherrschen. Und das siehst du hier in Vers 6 dann überdeutlich. Und die Spannung nimmt zu. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Also wir befinden uns hier in einem frommen jüdischen Haus. Da gab es strenge Regeln für das Händewaschen und die rituellen Reinigungen. Da musste genug Wasser da sein. Und es wird hier die genaue Menge angegeben. 2 bis 3 Maß. Das kann ich ihn umrechnen. Ein Maß sind 40 Liter. 40 Liter mal 3 sind 120 Liter in einem Krug. 2 bis 3 Maß. Rund 120, sagen wir mal, rund 100 Liter. 2 bis 3 Maß. 6 Krüge, 6 mal 100 sind also minimal 600 Liter, maximal, wenn man wirklich sagt, 3 Maß, a 40, dann sind das 720 Liter. Davon können Sie eine ganz schöne Hochzeit bestreiten. Ich weiß ja nicht, wie Ihre Vorausberechnungen unserer Paare hier sind, für die Feiern 720 Liter. So, und das schafft Jesus aus diesen 6 Wasserkrügen, die da stehen. Roundabout 700 Liter. Und dann, Vers 7, lässt Jesus also diese Krüge neu mit Wasser füllen, möglicherweise aus hygienischen Gründen. Und schauen Sie mal, wie technisch das jetzt berichtet wird. Ganz kurz und bündig, ohne großes Brimborium drumherum, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllen sie bis oben an. Die machen das und der Speisemeister prüft das dann, das war so der Koordinator, der Küchenchef, wenn man so will. Und Jesus lässt den Wein dem Speisemeister präsentieren und der weiß nicht, wo der Wein herkommt. Und der ist völlig perplex über die Qualität des Weines. Er ist deswegen ein unverdächtiger Zeuge. Er weiß ja nicht, wo das herkommt, das ist kein bestelltes Premium-Gutachten, was Jesus hier in Auftrag gibt, sondern ein unverdächtiger Zeuge. Und er sagt dann diesen seltsamen Spruch, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Aber du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist etwas missverständlich, wenn sie betrunken sind. Damit sagt er nicht, dass diese Hochzeit ein Saufgelage war. Damit verharmlost er nicht das Alkoholproblem. Jesus hat ja selbst gesagt in Lukas 21, 34, hütet euch davor, dass eure Herzen beschwert werden mit Fressen und Saufen. Also Jesus hat nicht dem Saufen das Wort geredet. Ganz, ganz wichtig. Jesus hat nicht das Alkoholproblem, das viele Menschen leider haben, verharmlost. Sondern dieser Vers 10, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Der beschreibt in launigem Ton eine allgemeine Sitte, eine allgemeine Regel, also nicht den konkreten Ablauf dieser Hochzeit. Ja, der formuliert das hier so als allgemeine Spruchweisheit. Also normalerweise gibt man erst den guten und wenn sie dann nicht mehr so kritisch prüfen mit ihrer Zunge, dann den schlechteren. Und er sagt, du hast es offensichtlich umgekehrt gemacht. Und das beweist die Qualität des Weines und das beweist, Jesus macht keine halben Sachen. Der Schöpfer allerdings und nimmt an sich eins Knechts Gestalt, der Schöpfer allerdings. Das ist die volle Wahrheit, wenn wir das zu Weihnachten singen. Lobt Gott, ihr Christen alle gleich. Er entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an sich eins Knechts Gestalt, der Schöpfer allerdings. Hier in Kana an den 6 riesigen Wasserkrügen, du, da steht der Schöpfer allerdings. Vor deinen persönlichen Wasserkrügen der Hoffnungslosigkeit, du, da steht der Schöpfer allerdings. Und er handelt. Und du kannst dich auf ihn verlassen. Und worauf weisen alle diese Wunder hin? All diese 7 Wunder hin? Das wird am Ende deutlich. Wir sahen seine Herrlichkeit. Darum geht's in Vers 11. Wir sahen seine Herrlichkeit. Du sollst Jesu Herrlichkeit sehen. Hier im Johannesevangelium und immer wieder auch in deinem Leben. Jesus gießt nicht Wasser in den Wein, sondern Jesus macht Wasser zu Wein. Jesus mäkelt nicht an deinen Schwierigkeiten herum, sondern Jesus verwandelt sie in Segen. Das ist sein Weg. Und traditionell wird über Johannes 2 in der evangelischen Kirche zum Jahresbeginn gerne gepredigt. Und das ist eigentlich eine gute Position für diesen Predigttext. Zum Jahresbeginn, wenn man besonders viel Mut braucht für all die Aufgaben, die da wieder vor einem liegen. Sieh hin, du darfst mit der Macht deines Schöpfers rechnen. Was sind deine Wasserkrüge? Woran denkst du, wenn du glaubst, es bleibt ja doch alles beim Alten? Was sind die Punkte, die Menschen, die Probleme, bei denen du schon längst die Hoffnung auf Veränderung aufgegeben hast? Wo stehen deine Wasserkrüge und das Wasser wird immer abgestandener vor Hoffnungslosigkeit? Sieh genau hin, was Jesus dir hier verspricht. Du kannst mit Jesu Schöpfermacht rechnen wie Maria. Du darfst damit rechnen, du sollst damit rechnen. Aber dazu gehört eben auch, dass der Schöpfer den Zeitpunkt selbst bestimmt. Und auch uns mutet Jesus manchmal zu, was er hier zu Maria sagt. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das müssen wir genauso akzeptieren in Vers 4. Manche Wartezeiten mutet er uns zu. Der Wein stand nicht von einer Sekunde auf die andere bereit. Aber Maria konnte jetzt getrost abwarten und den Dienern sagen, was er euch befiehlt, das tut. Und ihr Lieben, auch wenn wir davon ausgehen, wofür es gute Gründe gibt, dass Maria mit ihrer Bitte nicht nur der Hochzeitsfamilie helfen wollte, sondern dass sie sich auch danach sehnte, dass Jesus endlich öffentlich als Messias hervortrat. Auch darauf antwortet Jesus mit diesem Satz, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und das ist interessant, das will ich Ihnen zum Schluss noch mitgeben. Wenn man weiter nachforscht im Johannesevangelium, was Jesus im tiefsten mit seiner Stunde meint, dann wird deutlich, wenn man tiefer ins Johannesevangelium hineingeht, seine Stunde, das ist eigentlich der Kreuzestod und die siegreiche Überwindung des Todes in der Auferstehung. In Johannes 7 zum Beispiel, Vers 30, sagt, heißt es, niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Oder in Johannes 13, Vers 1, da lesen wir vor dem Passafest, aber erkannte Jesus, dass seine Stunde jetzt gekommen war. Und in Vers 17, Vers 1, im Johannesevangelium sehen wir es nochmal. So redete Jesus und hob seine Augen auf und sprach, verherrliche deinen Sohn. Da war die Stunde jetzt gekommen. Da war es soweit. Die Stunde ist da, sagt Jesus in Johannes 17, als es losgeht mit dem Weg zum Kreuz. Und auch in diesem Sinne meint Jesus, dass meine Stunde ist noch nicht gekommen. Es ist noch nicht die Stunde gekommen zur Zeit von Kana, am Anfang dieser 3 Jahre, mich öffentlich zu präsentieren. Denn dann wird es sehr schnell gehen und dann wird es sehr schnell auf das Kreuz zugehen und durch den Tod hindurch zur Auferstehung. Und durch diese Stunde, die dann kommt, wird Jesus in noch viel größerer Klarheit beweisen, dass er der allmächtige Retter und der wahrhaftige Sohn Gottes ist. Zum Zeitpunkt der Hochzeit war es noch nicht so weit. Und auch deshalb sagt Jesus zu Maria hier, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und auch auf manche deiner Bitten und meiner Bitten antwortet der Herr Jesus mit seinem liebevoll bestimmten, du, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Warte noch, aber vertraue, ich handle. Schaut, selbst in Kana, nachdem der neue Wein in Hülle und Fülle zur Verfügung stand, diese 700 Liter, da waren ja mit diesem einen Wunder auch nicht alle Probleme für die nächsten 10 Jahre gelöst, die Eheleute noch bekommen würden. War ja auch nicht, war ja ein Zeichen. War nur ein Zeichen, ein echtes Zeichen, ein echtes Wunder, aber ein Zeichen. Aber dieses Zeichen, das Jesus mit dem Wunder gesetzt hatte, das konnte keiner mehr wegdiskutieren. Das konnte keiner mehr ungeschehen machen. Und so kannst auch du mit Jesu Schöpfermacht rechnen, auch in deinem Leben. Das Zeichen selbst, die Wunder, die Jesus in der Bibel getan hat, ist noch nicht das Letzte, ist noch nicht das Endgültige. Aber das Zeichen ist die Versicherung und das Siegel darauf, dass der Herr zu seiner Zeit auch das Letzte bringen wird. Das Zeichen ist der Beweis dafür aus Gottes Sicht, dass Jesus alles, 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 alles gut machen wird zu seiner Zeit. Und Walter Lüthi hat das sehr treffend gesagt. Er hat gesagt, der Stand des Christenmenschen jetzt ist zwischendrin. Auf der einen Seite die 6 Wasserkrüge und alle die Zeichen Christi, die aufs Letzte hindeuten. Und auf der anderen Seite das noch nicht, das uns ins Harren versetzt. Auf der einen Seite das Glauben mitschauen. Auf der anderen Seite das Glauben ohne zu schauen. Und da zwischendrin stehen wir als Harrende. Genau das ist unsere Situation. Wir haben schon ganz viel Sichtbares, ganz viele Beweise der Macht und Überlegenheit und Fürsorge und Treue und Eingreifbereitschaft Jesu. Aber wir haben auf der anderen Seite auch, dass der Herr zu uns noch sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wir könnten es auch so zusammenfassen. Die Vollendung steht noch aus, aber die Veränderung hat bereits begonnen. Die Vollendung steht noch aus, aber die Veränderung hat bereits begonnen. Und darauf kannst du dich verlassen und darauf kannst du bauen. Und darum darfst du umso gewisser sein, dass auch in deinem Leben und in deiner Not und für deine Fragen die Vollendung kommen wird. Schau, Jesus hat der Maria ja nicht gesagt, also Maria, ob meine Stunde noch kommt, das wird man erst mal sehen. Sondern er hat ihr gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, aber das schließt ein, sie wird kommen. Keine Unsicherheit. Warten, aber keine Unsicherheit. Zeichen und trotzdem die klare Verheißung, die Vollendung kommt. Das Letzte kommt auch in deinem Leben. Und du, das gehört zum Geheimnis deines Verhältnisses zu Jesus. Und wenn man das alles zusammennimmt, was wir heute gesehen haben, dann stellen wir am Ende zu unserer Überraschung fest, wir sind mit unserer Situation ganz, ganz nah dran an Maria. Unser Verhältnis zu Jesus ist Marias Verhältnis zu Jesus viel, viel ähnlicher, als man vorher gedacht hätte. Und deshalb sollst du das für dich ganz persönlich nehmen. Du kannst dich selbst hineinmalen in diesen Hochzeitstag von Kana. Kannst dein eigenes Bild hineinretuschieren in das Hochzeitsbild von damals. Du gehörst dazu. Auch du brauchst die richtige Distanz zu Jesus. Auch du darfst Jesus alles sagen. Und auch du kannst mit Jesus Schöpfermacht rechnen. Und am Ende soll alles dazu dienen, dass du Jesus besser erkennst in seiner Herrlichkeit. So wie das die Jünger an diesem Tag erlebt haben und wie wir das dann in Vers 11 als Zusammenfassung lesen. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Und dadurch wurde dieser Tag ein ganz wichtiger Tag auf dem Glaubensweg der Jünger. Dadurch wurde an diesem Tag die Verbindung der Jünger zu Jesus fester, enger, noch vertrauensvoller. Und es ist mein Gebet und unser aller Gebet, dass dieser Bericht aus Kana bei dir das Gleiche bewirkt. Dass du mit diesem Bibeltext in der Tasche nach Hause gehst, aber vor allem im Herzen. Und dass das, was du heute bei Jesus entdeckt hast, dass das dazu führt, dass du ihn noch besser erkennst, dass du ihn noch besser verstehst. Und dass deine Verbindung zu Jesus heute Abend fester ist, als sie gestern Abend war. Und wenn wir dann später nach Hause kommen und unsere Wasserkrüge noch hier und da herumstehen sehen zu Hause, unsere unvollendeten Aufgaben, unsere Nöte, eben das, was mit unserem Alltag verbunden ist und was wir sehen, wenn wir die Tür zu Hause wieder aufmachen, dann sieh das mit neuen Augen. Sieh deine Wasserkrüge zu Hause durch das helle Licht dieses Bibeltextes. Und dann wirst du wissen, er kann alles verwandeln. Jesus kann aus jedem Wasserkrug, der hier bei mir zu Hause herumsteht, einen Weinkrug machen. 700 Liter. Der Schöpfer aller Dinge. Aber bevor wir heute Mittag zu unseren Wasserkrügen zurückkehren, lädt der Herr uns jetzt schon zu einem Krug voller Wein ein. Und das ist sein kostbares Mahl. Dort die 6 Wasserkrüge, hier der Abendmahlskelch, trinket alle daraus. Trinket alle daraus, die ihr an Jesus glaubt. Zugegeben, der Abendmahlswein ist nicht durch ein Wunder entstanden. Auch der allererste Abendmahlswein in der Nacht, als der Herr Jesus verraten wurde, ist nicht durch ein Wunder entstanden. Der war an einem ganz natürlichen Weinstock gewachsen. Aber auch er diente und dient uns bis heute als ein Zeichen, als ein Fingerzeig auf ein noch viel größeres Wunder als jenes, das bei der Hochzeit zu Kana passiert war. Dieser Weinkrug weist uns hin auf das Wunder aller Wunder. Das geschah, als der Sohn Gottes, der Schöpfer aller Dinge, sein eigenes sündloses Leben für dich und für mich geopfert hat. Und als er dann 2 Tage später den Tod und den Teufel und alle Mächte der Finsternis endgültig besiegte durch seine Auferstehung. Und seitdem ist kein Wasserkrug mehr sicher davor, dass Jesus ihn nicht verwandeln könnte. Er kann alles verändern. Er kann alles verändern in deinem Leben. Du darfst ihm voll vertrauen. Amen.